kleine Kinder an Bescheidenheit eingetrichtert hat, was uns doch manchmal noch prägt und in vielen Bereichen unseres Lebens bestimmt, kann durchaus verhindern, dass wir unseren Auftrag als Christen annehmen und ausführen. Was mir dabei am schlimmsten erscheint, ist allerdings, dass wir das überhaupt nicht merken, weil wir ja gar nichts anderes tun, als das, wie man uns schon erzogen hat. Ich möchte heute Morgen versuchen zu zeigen, wie sich das in dem Bereich ändern kann, wo es um unseren Glauben, um das Gebet geht. Ich lese dazu aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Soweit dieser Abschnitt für heute Morgen. Es geht zunächst einmal darum, dass Gebet ein Auftrag Gottes ist. Es gibt auch andere Gründe für Gebet, aber es ist auch ein Auftrag Gottes. Und zwar zunächst einmal das Gebet für alle Menschen. Paulus macht hier im Wort Gottes deutlich, dass unser erster, unser wichtigster Auftrag, den wir als seine Gemeinde haben, das Gebet ist. Das Beten ist wichtig und gut, das brauche ich hier niemandem zu erklären, das wissen wir letztlich alle. Gebet für Kranke, Gebet für Menschen, die in Not sind, Gebet für Menschen, die in Katastrophengebieten leben oder arbeiten, Gebet für Verfolgte oder für Hungernde, Gebet für Ungerechtigkeit und Benachteiligte. Doch manchmal, wenn wir so ehrlich sind, kommt dann doch schon mal die Frage hoch, bringt das eigentlich wirklich was? Es ändert sich doch nichts. Oder so wie Salomo das ausgedrückt hat im Prediger, den wir uns im Moment in der Bibelstunde ansehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Immer wieder passieren Katastrophen, Krankheiten, Tod, Verfolgung, Schmerzen. Warum handelt Gott nicht? Vielleicht ganz wichtig einmal zu sehen an der Stelle, dass wir im Alten Testament besonders das Bild haben, dass Gott seine Hand über die Menschen hält. Über Sippen, über Völker oder Situationen und sie mit seinem Schutz beschenkt. Wir haben diese Aussage ein wenig rumgedreht und daraus gemacht, wenn ein Unglück passiert, war Gottes Schutz nicht gut genug. Aber das ist eigentlich genau verkehrt rum gedacht. Denn was fehlt, wenn Gott seine Hand zurückzieht, dann fehlt dieser Schutz. Und die gefallene Welt zerstört sich selbst. Ich kann das jetzt heute Morgen, möchte das auch ganz bewusst nicht im Einzelnen klar machen, aber wenn ihr mal eine stille Stunde habt, denkt mal darüber nach, wo Menschen am wenigsten sich Gedanken machen um den Gott der Bibel und was in diesen Ländern häufig passiert. Vielleicht findet ihr einen Zusammenhang. Aber für uns ist es einfach so, wenn es uns gut geht, dann erscheint es uns normal. Aber genau das ist eigentlich falsch. Wenn alles glatt läuft und es uns gut geht, das ist nicht das Normale, denn wir leben in einer gefallenen Welt, einer Welt, die sich von Gott abgewandt hat. Und all das, was wir an Gutem erleben, ist letztlich nichts anderes als die Bewahrung Gottes. Wenn wir das aber nicht mehr sehen, wenn wir das nicht mehr achten, dann muss er wie schon zu alttestamentlichen Zeiten ab und zu einmal seine Hand zurückziehen, damit wir wieder wach werden und auch unsere Verantwortung zum Gebet wieder erkennen. Das Gebet, das Gottes Hand bewegt, buchstäblich. Gebet geht aber auch in einen zweiten Bereich hinein, nämlich für Menschen in Leitungsverantwortung, habe ich es mal genannt. Früher hat man es übersetzt für Regierende. Dass wir bei unserem Gebet auch ganz besonders für unsere Regierung und für alle Menschen, die eben Leitungsverantwortung tragen, dass wir für die beten sollen, finden wir nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an einigen anderen Stellen. Aber was mir persönlich speziell an dieser Stelle klar geworden ist, ist, dass damit erklärt wird, warum. Paulus macht nämlich hier deutlich, dass unser Gebet für Politiker deswegen passieren soll, damit wir als Christen die Möglichkeit haben, unser geistliches Leben so zu leben, wie es richtig und gut ist. Wir sollen als Christen für unsere Politiker leben, damit wir als Christen die Möglichkeit haben, unser geistliches Leben so zu leben, wie es gut ist. Wir leben in einem Land, wo wir uns wenig Gedanken darüber machen, weil das anscheinend sowieso klappt. Wir leben in einem Land, in dem noch fast alles möglich ist. Selbst vor Ort ist ja unser Ruf so, dass wir gut damit leben können. Hier in Werlau kommt unser Bürgermeister, wenn er kann, zu besonderen Veranstaltungen, unterstützt uns und schätzt uns. Prima. Das ist eine ganz gute Sache. Auch in Emmelshausen geht es mittlerweile an der Stelle wieder ganz gut und wir arbeiten daran, dass auch diese Beziehungen gefestigt werden. Aber selbst wenn das nicht so wäre, das Gebet für Regierende ist eine wichtige und gute Sache, da müssen wir weitermachen. Diese Menschen machen zurzeit, und ich glaube, das ist uns sehr viel bewusster, eine ganze Menge falsch. Und sie handeln oft aus völlig falschen Motiven. Nur sollen wir deswegen aufhören, gezielt für sie zu beten und sie zu unterstützen, weil sie keinen Durchblick mehr haben und eigentlich gar nicht mehr genau wissen, was jetzt noch richtig ist oder wie das Ganze weitergehen soll? Oder kann man das vielleicht auch andersrum sehen? Dass unsere Politiker nicht mehr wissen, was richtig ist, dass sie nicht mehr wissen, wo es weitergeht oder wie sie überhaupt noch klarkommen sollen in dieser Zeit, in der ihnen alles Mögliche unter den Fingern entgleitet und sie hinten und vorne nur noch Feuerwehr spielen können und sich dabei gegenseitig noch streiten, weil jeder meint, er wüsste es besser, liegt das vielleicht daran, dass wir so oft für sie gebetet haben? Oder auch nicht für sie gebetet haben? Paulus macht deutlich, wenn wir das tun, hat das einen Grund. Und das, denke ich, ist wichtig, dass wir uns das wieder bewusst machen. Sie wissen nicht mehr, wie sie sich entscheiden sollen und treffen deswegen manche falsche Entscheidungen, weil wir oft unseren Auftrag nicht mehr ernst genommen haben oder aber vielleicht gar nicht mehr glauben, dass unser Gebet wirklich etwas bewirken kann. Könnte. Aber das Ziel, da wo Gott hin möchte, ist ja noch viel, viel weiter als alles, was wir kennen. Nämlich Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Paulus begründet das noch einmal sehr deutlich und ausführlich. Das Entscheidende nennt er in diesen paar Versen sogar zweimal. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und weil Gott das will, dass alle Menschen gerettet werden, deswegen ist unser Auftrag zu beten so wichtig. Zu beten für die, die die Rahmenbedingungen festlegen, damit wir überhaupt das Evangelium weitergeben können, aber auch ganz besonders für die Menschen, die noch gar nicht glauben können oder nicht mehr glauben können. Das ist Gottes Auftrag für uns als Gemeinde, der sich seit Pfingsten überhaupt nicht geändert hat und auch nicht ändern wird bis zum Ende unserer Zeitepoche, wenn Gott diese Erde vergehen lässt und eine neue Erde und ein neuer Himmel da sein wird. Das ist der Bereich, den wir kennen, letztlich bejahen, damit haben wir keine Probleme. Und das ist schon mal ganz wesentlich, aber womit wir Mühe haben, ist mit uns selbst. Jeder Mensch, der zum Glauben gekommen ist, hat auch schon für andere gebetet und hat auch schon dafür gebetet, dass auch sie zum Glauben kommen, dass sie klarkommen oder dass sie gesund werden, was auch immer. Und jeder ist dabei schon enttäuscht worden. Wir wissen, dass Gott keinen Menschen zwingt, mit ganz wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Paulus, wo ich den Eindruck habe, dass der schon ziemlich gezwungen worden ist. Aber Gott zwingt normalerweise keinen Menschen, sich ihm anzuvertrauen, sein Kind zu werden. Vergebung und ein ewiges Leben anzunehmen. Gott hat uns Menschen einen freien Willen gegeben und darum entscheidet letztlich jeder Mensch immer selbst. Wer aber jetzt hier an dieser Stelle enttäuscht worden ist, und das sind wir alle, der muss irgendwie lernen, damit umzugehen. In den ersten Jahren, Als wir in Schwerte gewesen sind, hatten wir eine Familie in der Gemeinde, die hatten einen schizophrenen Sohn, der damals oder der 2 Jahre älter ist als ich, aber damals schon mit Mitte 20 Rentner geworden war. Und die Eltern haben mir verboten, für ihren Sohn zu beten, dass er gesund wird. Aus Angst davor, er könnte sich Hoffnungen machen und enttäuscht werden. Deswegen durfte ich nicht für ihn beten, dass er gesund wird. Kann es sein, dass die Angst vor Enttäuschungen auch uns manchmal davon abbringt, wirklich intensiv für einen Menschen zu beten? Ein Grund ist es auf jeden Fall. Trotz unserer Enttäuschungen, und da geht es mir nicht anders als euch, möchte ich uns heute Mut machen, es wieder zu versuchen. Denn Gebet verändert nicht nur die Welt, die Menschen und die Umstände, sondern Gebet verändert auch uns selbst. Im Moment haben wir 2 oder 3 wichtige Bereiche, die uns zum Teil direkt betreffen, auch wenn sie zum großen Teil von woanders herkommen. Wir haben im Moment dieses massive Erdbeben in Nepal gehabt. Nepal ist weit weg von uns. Aber da leben Menschen, die nicht wissen, wie sie morgen überleben sollen. Oder die ganze Geschichte mit dem islamistischen Terror. Der ist zwar hauptsächlich im Nahen Osten, aber hier passiert ja auch immer mal wieder das eine oder andere. Oder die Flüchtlings- und Asylproblematik. Sehen wir das nur als Problem an, dass wir, die wir ohnehin schon nicht mehr so viel haben, wie wir hatten, jetzt auch noch an andere Leute was abgeben sollen, nur weil es denen noch viel schlechter geht als uns? Ich muss gestehen, ich bin die Woche, als ich etwas nochmal gelesen habe, was ich zwar vorher schon mal gehört hatte, aber ich habe es nochmal gelesen und es hat mich dermaßen schockiert, nur mal so ein Beispiel zu nennen. Wisst ihr, warum die Flüchtlinge zum Beispiel in Syrien, wo sie definitiv, wenn sie hier ankommen, als Asylanten angenommen werden? Wisst ihr, warum die nicht in ein Flugzeug steigen, sondern viel mehr Geld für Schlepperbanden ausgeben, die sie unter höchsten Lebensgefahren hierher bringen? Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Unsere Regierung und die ganzen europäischen Regierungen haben die Fluggesellschaften dazu verdonnert, keinen mitzunehmen, der kein Visum hat für das Land, wo er hinkommt. Das heißt, in dem Moment, wo die einen Flüchtling hierher transportieren würden und der hier in Deutschland aussteigen würde, würde die Fluggesellschaft regresspflichtig gemacht. Und deswegen müssen die Leute weiterhin diese Schlepperbanden nutzen, um hierher zu kommen. Nicht nur nach Deutschland, sondern überhaupt. Interessant ist, dass wenn wir zum Beispiel nach Amerika fliegen, steigen wir hier ins Flugzeug, auch wenn wir kein Visum haben. Das kann man unterwegs noch irgendwo ausfüllen. Genauso auch, wenn wir nach Syrien fliegen oder wenn wir noch in andere Länder fliegen. Ist überhaupt kein Problem, weil niemand damit rechnet, dass wir da bleiben. Das ist die Situation, in der wir im Moment zu tun haben. Und ich muss gestehen, mich macht das wirklich wütend. Viel Leid hätte den Leuten erspart bleiben können, wenn man das anders angegangen wäre und da wirklich geholfen hätte, wo Hilfe nötig ist. Aber das Problem ist viel, viel größer, als wir das hier in wenigen Worten klären können. Gebet auch für solche Situationen verändert uns, wenn wir das wirklich wollen. Und das ist die entscheidende Frage. Will ich Veränderung? Wir wissen aus Gottes Wort, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir wissen genauso, dass wenn wir immer in seinem Namen bitten, also bitten, was seinem Willen entspricht, er es geben oder tun wird. Wir haben es vorhin von Renate auch gehört. Noch einmal hier der Einschub, Gott zwingt natürlich keinen Menschen. Und deswegen bleiben auch Entscheidungen gegen ihn bestehen. Das ist eine andere Sache. Aber kommt hier vielleicht die Geschichte mit der Bescheidenheit wieder zum Tragen? Will ich überhaupt, dass Karl oder Lisa oder wer auch immer zum Glauben kommt? Will ich das wirklich? Gott will es, das haben wir schwarz auf weiß. Also da brauchen wir vor Gott überhaupt nicht herumzudrucksen. Wenn du das auch willst oder wenn das wirklich gut ist oder jetzt dran ist, dann mach das doch bitte so oder so. Wenn ich das will, dann kann ich Gott mit meinen Gebeten auch ganz normal bestürmen, so wie jedes kleine Kind seine Eltern bestürmt, auch wenn es manchmal unverschämte Bitten hat. Das ist einfach so. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, zu erzählen, wie das bei euch ist, für wen ihr betet, dann würde ich wahrscheinlich zwei völlig unterschiedliche Antworten kriegen. Die einen, die antworten, ich bete sowieso schon für den und für den und für den, und dann kommt eine ganz lange Liste. Oder ich weiß eigentlich gar nicht, für wen ich beten sollte. Beides scheint mir ein Problem in sich zu tragen. Und deswegen möchte ich einfach mal einen Vorschlag machen, den ihr so nicht tun müsst, aber bei dem etwas passieren wird, wenn ihr drauf eingeht. Wer für viele betet, der sollte sich von Gott vielleicht einmal einen oder höchstens zwei zeigen lassen und aufs Herz legen lassen, auf die man sich für eine bestimmte Zeit konzentriert, vielleicht bis zu unserem nächsten Gipfeltreffen-Gottesdienst. Wer noch niemanden weiß, nicht einfach irgendwo krampfhaft jemanden suchen oder versuchen, einen neuen Kontakt zu schaffen, sondern im nahen Bekanntenkreis mal nachsehen, wen mag ich hier eigentlich, wirklich? Und wo würde ich mir wünschen, dass diese Person zum Glauben kommt? Vielleicht der Ehepartner, Kinder, Eltern, Verwandte, Arbeitskollegen, jemand anderes in der Nachbarschaft oder wie auch immer. Es sollte auf jeden Fall schon eine Beziehung da sein. In irgendeiner Art und Weise eine Verbindung da sein, und der Mensch sollte euch auch etwas bedeuten. Und dann jeden Tag, möglichst zu einer vorher von euch selbst festgelegten Zeit, ganz bewusst dafür mit Gott über diesen Menschen redet. Was euch so auffällt, was euch wichtig ist. Und das vielleicht mehrmals am Tag intensiv. Wer glaubt, dass er diese Zeit nicht hätte, kann ja mal das Zeitunglesen für ein bisschen etwas reduzieren oder ein bisschen weniger Fernsehen oder 10 Minuten früher aufstehen oder später ins Bett gehen. Also die Zeit hat jeder, das ist nicht das Problem. Aber wer so anfängt zu beten, der erlebt zweierlei. Das Erste, das Ganze wird uns immer wichtiger. Und das Gebet wird intensiver und dringender, der Mensch wird uns wertvoller. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Der Mensch wird uns wertvoller. Und ich überlege gleichzeitig, was ich dazu beitragen kann, damit diese Person sich für Jesus entscheidet. Einige von euch wissen, dass ich, da wo wir zuletzt gewohnt haben, einiges an Fischen gehabt habe und auch einiges an Fischen gezüchtet habe. Und bei den Fischen ist das ja so eine Sache. Wenn ich jetzt möchte, dass meine Schmetterlingsbuntbarsche Nachwuchs kriegen, dann kann ich hier gehen und denen sagen, jetzt macht mal. Aber das wird nichts bewirken. Sondern wenn ich das will, dann muss ich dafür sorgen, dass die Wassertemperatur in den richtigen Bereich kommt. Ich muss dafür sorgen, dass die Wasserhärte ganz, ganz niedrig wird, dass es ganz, ganz weiches Wasser wird. Ich muss dafür sorgen, dass die Umgebungstemperatur stimmt. Dass also die äußeren Umstände entsprechend da sind, und dann füttere ich sie mit Futter, was die Fortpflanzung anregt, damit sie sich so richtig wohlfühlen. Ob es dann wirklich passiert oder nicht, habe ich nicht in der Hand. Aber wenn ich die entsprechende Umgebung schaffe, passiert das meistens. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und manchmal ist es bei Menschen nicht viel anders. Wir können einen Menschen niemals zwingen, Christ zu werden. Und sollten das auch nicht versuchen. Aber wenn man die entsprechende Umgebung schafft, passiert das manchmal ganz von selbst. Eine interessante Geschichte. Kurz gesagt, ich kann alles, was ich kann, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit diese Person letztlich zu Jesus tun kann, all das kann ich tun. Ich werde mich verändern zu einem Menschen, dessen Liebe zu dieser Person wächst. Und das passiert, wenn ich kontinuierlich gezielt für einen Menschen bete. Vielleicht zeigt es euch auch, wo ihr bei all den Vorbereitungen noch etwas einbringen solltet, damit vielleicht alles noch ein bisschen besser klappt. Eine ganz praktische Möglichkeit, die ich gehen kann. Vielleicht, wenn man das so erlebt, dass man irgendwann mutlos wird, ist es auch ganz sinnvoll, wenn man das nicht alleine macht, sondern mit einem oder zwei anderen Personen zusammen. Auch das kann durchaus Sinn machen und weiterhelfen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, also auch der uns auf dem Herzen liegt und uns bewusst wird. Willst du das auch? Wenn ja, fang an dafür zu beten. Gott will. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns Menschen lieb hast von ganzem Herzen. Danke dafür, dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden und dass es keinen Menschen gibt, nicht nur diejenigen, die wir kennen, sondern auch die, die wir nicht kennen, von denen du nicht wolltest, dass er dein Kind wird. Egal, ob das Menschen hier aus dem Dorf sind, ob das Menschen sein werden, die neu in unser Dorf kommen werden, die vielleicht hierher fliehen und voller Angst und Verzweiflung sind. Ich möchte dich einfach bitten darum, dass du uns die Augen öffnest und uns diese Liebe schenkst zu dem einzelnen Menschen und die Geduld auch zum Gebet ganz konkret für den einen oder zwei und dass wir das so lange auch tun und weiter durchziehen, bis wir erleben, dass du wirklich Wunder tust. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns dabei niemals alleine lassen wird. Amen. Amen. Nehmt noch einmal Platz und lasst uns, bevor wir gleich miteinander das Abendmahl feiern, bittet, dem wird gegeben.